genial daneben heute mit Teller von Sinnen. Jochen Busse, Eckart von Hirschhausen, Sigal Boning und Bernhard Hoig. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Hier ist genial daneben. Ich begrüße Frau von Sinnen, Jochen Busse, Eckart von Hirschhausen, Wiegald Boning, Herbert Feuerstein.
Das war super. Das war sehr gut.
Ist das nicht Herbert Feuerstein? Es gibt ein schönes Buch hier von Eckart. Glück kommt selten allein. Schauen Sie mal, wenn Sie ganz genau hingucken, das ist Eckart. Nee, du bist ja überall Platz 1, ne? Überall. Du bist überall Platz 1, sogar bei den Filmen.
Nein, ich freue mich sehr, dass 2009 nicht nur das Jahr der schlechten Nachrichten ist, sondern ein bisschen auch ein glücklicheres Land aus Deutschland werden kann.
Und ich muss dringend wissen, was du da in deinem Einstecktäschlein bewahrst.
Ach so, als Arzt versuche ich natürlich auch die Dinge zu messen. Das ist ein Hedonimeter, da kann man sagen messen, wie die Stimmung sich verändert durch Glück kommt selten allein. Also Angela Merkel ist zum Beispiel immer so unterwegs. Und da kann man dann den Winkel messen, indem man dann sich die Stimmung aufhält.
Okay.
Und das kann man sich, darf ich das ja haben? Das ist Angela Merkel, bitte gerne. Das kann man sich jetzt vors Mäulchen halten und dann ist das ein dufter Effekt oder wie?
Halt mal den Mund.
Aber das ist dann ja wieder der Mundwinkel nach oben, oder?
Ja, genau. So ist doch gut.
Nee, wenn man richtig rum.
Aber Angela Merkel, da sieht man mich doch nicht mehr.
Nein, du kannst
mal. Ja, genau, erklärst du bitte mal.
Oh Gott.
Auf der anderen Seite, das ist ein Winkelmesser. Lächel mal.
Ah.
So, dann hält man das hier so drunter und jetzt wissen wir gerade, du bist 30 Grad lustig. Und jetzt denk mal an Hugo. 20, 10.
Ja, genau.
So. Ah, okay. Sehr klug.
Also sehr, sehr schön.
Außerdem geht davon immer ein Euro weg an Humorhilfe Heilen, meine Stiftung für Clowns in Krankenhäusern.
Genau.
Die ich übrigens genial finde und dafür möchte ich mich mal bedanken bei dir.
Steck's wieder ein. Gut, dann gehen wir es an in der Hoffnung, dass wir heute.
Lösen.
Sie haben ja immer andere Hoffnungen als wir.
Ich habe gar keine Hoffnung.
Ich bin alles lösen.
Ich bin da völlig neutral, nicht? Ich bin auch heute sehr hilfreich.
Ach, das wäre lieb, weil ich habe hier nämlich wirklich 4 Eggheads sitzen und es könnte was werden heute.
Gut, dann fangen wir vorne an. Larissa Schmidt wohnt in München und möchte wissen, was ist Stangenarbeit?
Stangenarbeit?
Ja.
Bohnen. Bohnen wickeln sich an Stangen hoch und der Landwirt spricht bei einer guten Ernte, perfekten Temperaturen, Sonnenregen von einer guten Stangenarbeit der diesjährigen Bohnenernte.
Ich bin in Hamburg auf der Reeperbahn. Wir betreten.
Könntest du mal eben vormachen? Ich bin jetzt eine sehr dicke Stange und ich will wissen, damit Sie die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen, was Sie meinen.
Also ich dachte an einen Kellner, der Salzstangen bringt, aber das kann auch.
Komm, du feiger Hund, mach was.
Ich hab ein bisschen.
Das könnte es sein. Was war jetzt die Antwort?
Das ist die Arbeit der Balletttänzer an der Stange.
In Hamburg auf der Reeperbahn.
Oder auch in anderen Lokalitäten.
Nein, die Stange ist das Wichtigste für einen Balletttänzer. Immer morgens als erstes Stange. Das heißt Stange. Und die Arbeit dran ist.
Das ist richtig. Plié und Streck.
Wie?
Also,
die
ja,
ist richtig.
Plié, genau. Ist nicht richtig. Was sagen Sie denn,
Plié,
ist das richtig?
Plié.
Ich sage, dass die Tänzer an der Stange arbeiten müssen. Das ist richtig. Ja. Aber es hat mit der Frage nichts zu tun.
Ja gut, dann ist es was anderes.
Ich glaube ja, dass
dann ist die Stange eine Maßeinheit und wird wie im Akkord gemessen. Wer eine Stange arbeitet, der ist. Nein, das gibt es ja.
Ja.
Wie ein Schock, wie so eine Stange. Und diese Maßeinheit muss erarbeitet werden und dementsprechend nennt man das eben nicht
in
Akkordarbeit, sondern Stangenarbeit.
Welchen Berufszweig denn?
Ich hab mir mal gezählt.
Gondoliere.
Gondoliere. Nein.
Stangenarbeit, Gondoliere, sehr gut. Sonst wäre ich bei so einer Bodenprüfung gewesen. Ne? Menschen mit Stangen prüfen Bodenbeschaffenheit.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Stange selber arbeitet.
arbeitet. Wenn man zum Beispiel einen Zaun aus lebenden Weidenruten herstellt, der im darauffolgenden Frühjahr ergrünen soll, dann braucht man arbeitende Stangen und nicht zum Beispiel tote Stangen, weil sonst wird er nicht grün. Oder aber es handelt sich um eine Stange Bier. Das Bier wird eingefüllt und arbeitet dann in der Stange. Verstehen Sie?
Ja, ja.
Aber ich finde die Idee mit der Stange, die selbstständig arbeitet, sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Stangen sehr tief in den Boden hineinzutreiben, indem man sie einfach hinstellt und ein Gewicht drauflegt. Und durch die Erschütterung des Bodens arbeitet sich die Stange selbstständig in die Erde hinein. Und dann spricht der danebenstehende, kaffeetrinkende Bauarbeiter von der Stangenarbeit.
Ja. So, und ich gehe mit euch in den Zirkus. Ich weiß nicht, heißt das Aquilibristik? Ich habe keine Ahnung. Aber die danke, danke. Aber sind das auch die... Sind das auch die... Ja, stimmt.
Wenn es Elefanten sind, dann nicht.
Ja, genau. Ich dachte, also die Hochseil... Die Hochseilartisten, wie immer es jetzt heißen mag, die müssen bestimmt viele Übungen machen, um sich zu stellen, damit sie auch ihre Partner auf den Schultern tragen können. Aber die machen auch eine Stangenarbeit, vielleicht sogar am Boden, um ihre Balance zu trainieren. Mhm.
Ich glaube ja, dass die Stangenarbeit ein Begriff ist aus der Prüfung von Verkäufern. Und zwar müssen sie dann einem Kunden, der eigentlich einen Maßanzug bestellt hat, einen Anzug von der Stange verkaufen und so tun, als wäre der passend. Anders ist zum Beispiel das nicht zu erklären, was bei Wiege halt passiert ist mit dem Hemd. Also das war echte Stangenarbeit, ihm dieses Hemd anzudrehen, oder? Ich meine.
Also liebe Nation, an dieser Stelle darf ich aufklären, dass dieses Hemd von Herrn Hirschhausen geliehen ist heute Abend.
Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob ich das hier jetzt
eigentlich. Ja, nein, deswegen.
Du bist der Stangenarbeiter, bin ich auf den Heim gegangen. Nein, ich möchte. Ja, genau, ich weiß nämlich die Lösung.
Bitte.
Logopädie/Schauspielersprechausbildung. Zur Erhöhung der Zungenvirtuosität wird eine kleine Zuckerstange in den Mund des Schauspielschülers eingeführt.
Du bist doch Schauspieler, genau. Ja.
Und diese wird jetzt in langen kreisenden Bewegungen durch die Zunge desselbigen dazu benutzt, die Zungenartistik zu trainieren. Auf dass dereinst nach 5-6 Stunden die Zuckerstange vollständig verschwunden ist.
Ich hätte eine andere Idee.
Wäre nicht schlecht.
Ich bin in der Physik-Mechanik-Motorblock-Theorie.
Ja, und zwar, vielleicht war Wiegals doch besser.
Da gehe ich mal kurz mit euch in ein Labor. So Bakterien oder Viren, die haben doch schon mal stangenförmige Formen.
Ja. Es gibt die Kokken und die
Strepto und Chrono.
Ja, genau.
So. Genau. Also vielleicht sprechen irgendwelche Biologen oder Chemiker bei so von Stangenarbeit. Dass sich also die Stangenförmigen dominant gegenüber den Runden verhalten.
Die Stangenförmigen dominant gegenüber den Runden.
Also ich gucke gerade so visuell so in meinem...
Ich kann mir das schon vorstellen.
Ne? Durch ja, einen,
ich sehe es praktisch vor mir.
Könnte es sich da um den Pferdesport handeln?
Das ist sehr gut.
Sport
ich
auch überhaupt. Mach du mal Pferdesport.
Pferdesport, ja. Da gibt es die sogenannten Hindernisse, ne, die Ochser. Und die Ochser haben verschiedene Stangen. Und wenn das Pferd vom also zum Springpferd dressiert werden soll, dann geht es um die Stangenarbeit. Das heißt, das ist die Höhe.
Was wird dann mit den Stangen gemacht?
Die Stangen werden erhöht.
Was wird dann mit den Stangen gemacht?
Werden wieder draufgesetzt.
Was wird dann mit den Stangen gemacht?
Die werden sortiert.
Werden erhöht. Was wird dann mit den Stangen gemacht?
Die werden weggenommen. Ja. Die werden auf den Boden gelegt. Damit das Pferd die Angst verliert vor den Stangen.
Genau.
Damit das Pferd was macht?
Damit es drüber geht.
Die Füße
drüber geht. Ja.
Also die Füße
anheben.
So lasse ich es gelten. Richtig.
Sehr gut.
Super.
Sehr gut.
Applaus. Sehr gut.
Um Ausdauer und Kraft von Turnierpferden zu trainieren, werden im Freien oder in der Halle Hindernisstangen in gewissen Abständen auf den Boden gelegt. Im Trab oder Galopp passiert das Pferd so einen Stangenparcours. An jeder Stange muss das Pferd seine Beine nach oben nehmen. Trainingsarbeit mit Stangen, daher Stangenarbeit. Stärken vor allem die Rückenmuskulatur des Pferdes. Super. Larissa, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So. Jetzt gehen wir mal nach Nürnberg. Dort wohnt Ralf Ludwig. Und er hat eine sehr interessante Frage. lautet wie folgt. Warum werden in Hannover Papiertaschentücher auf eine Diätwaage gelegt und gewogen? Kleine Info, das passiert 3 bis 4 Mal pro Jahr. Tendenz steigend. Über mehrere Tage hinweg werden in einem Gebäude in Hannover unbenutzte Papiertaschentücher mal 1, 2, 3, 4, 10, 17, 24, 39, also in ganz unterschiedlicher Menge auf eine Diätwaage gelegt.
Ja, aber eine ganz andere Frage, warum machen Menschen überhaupt Diät?
Ja.
Ganz ehrlich...
Also es handelt sich nur um eine Diätwaage, auf die Papiertaschentücher.
Was ist denn eine Diätwaage überhaupt?
Ist das eine normale Waage? Ist eine besonders feine Waage.
Die Waage also auch.
Also eine besonders feine Waage ist ja für eine Diät komplett ungeeignet. Also das mal am Rande. Aber ich glaube, es muss sich um etwas handeln, was einen sehr subtilen Gewichtsunterschied bei diesen Taschentüchern macht. Und man will zum Beispiel die Qualität der Luft messen. Zum Beispiel durch den Staubeintrag, der auf den Tüchern sich sammelt, indem man die irgendwo hinlegt und dann bestäubt sozusagen auf die Waage tut. Wenn die dann stärker ausschlägt, dann weiß man, war viel Staub in der Luft, Feinstaub. Oder es könnte auch um die Feuchtigkeit gehen, dass die Tücher sozusagen sich vollsaugen, dadurch schwerer werden. Oder es könnte sich auch um eine Erleichterung der Tücher handeln, wenn durch Sonneneinstrahlung die oberste Schicht verdampft.
Oder?
Oder? Diätwagen werden geeicht.
Ja, ist das vielleicht Material?
Das ist eine besonders harte Diät, wo man nur Papiertaschentücher nimmt und wo man dann praktisch nichts mehr ausscheidet, nur noch abstauben muss.
Das ist eine gute Idee. Ich mache demnächst die Tempo-Diät. Ich darf alles essen außer Tempo.
Ja,
gibt's also Hannover, die Welthauptstadt des Messwesens, sag ich jetzt einmal so, gibt es da vielleicht jährliche Treffen von Spezialisten, die in der Lage sind, sehr, sehr leichte Gewichtseinheiten sehr, sehr präzise zu schätzen? Das ist so ein Verein. Wie heißt denn der?
Internationale. Das sind die die verschließbar sind.
Genau, das Ganze geht auf Zeit. Da gibt es so eine Uhr. Tempo, sagen die dann. Und los geht's.
Ja, das bringt uns, glaube ich, nicht so.
Also, was ist denn das Interessante
an... Es geht um einen Gewichtsunterschied, das muss ja sein. Ja. Vielleicht gibt es Leute, die sich beschweren, dass die Papiertaschentücher einer bestimmten Herstellerfirma, die dort ansitzen...
Du meinst, wenn die Leute sich beschweren, ist es danach schwerer?
Die schimpfen da rein und die Beschwerde wird dann gewogen. Ich muss gerade über den Witz lachen. So, das war's dann auch. Und zwar... Beschwerde, die kommen wieder zurück. Und dann werden Vergleichsmessungen gemacht, dass die Herstellung auch einheitlich läuft.
Simulieren die etwas mit den Papiertaschentüchern? Stehen die Papiertaschentücher, das habe ich zweimal schon gut gemacht, merken, Herr Wecker. Stehen Sie für Schneeflocken?
Für was?
Schneeflocken. Weiß, leicht.
Ein bisschen was Romantisches.
Oh.
Warum?
Ich habe übrigens die Frage schon wieder vergessen.
Warum werden in Hannover Papiertaschentücher auf eine Diätwaage gelegt und gewogen?
Wie viel waren das nochmal? Du hattest eben Zahlen vorgelegt.
Von 1 bis 24, 39, völlig egal.
Was ist denn überhaupt das Ziel? Wie muss ein optimales Taschentuch beschaffen sein? Es muss möglichst viele Lagen haben, bei möglichst geringem Material. Durchschnuppsicher, stabil, reißfest.
Obwohl man es ja nicht tun soll. Sehr wichtig, Reißfestigkeit.
Und was hat denn diese Diätwaage damit zu tun?
Ja, die Diätwaage ist wie eine Briefwaage. Sie erkennt kleinste Unterschiede im Gewicht.
Aber vielleicht geht es gar nicht darum, dass eine Veränderung des Gewichtes des Taschentuches zu nehmen, sondern eine Waage kann ja sowohl ein Gewicht als auch eine Kraft messen. Nämlich die Schwerkraft auf der Erde. Zum Beispiel könnte man die Reißfestigkeit der Taschentücher messen, indem man an sie ein definiertes Gewicht hängt. Das Gewicht wird geeicht auf der Waage und man sieht, wann es reißt. Irgendwie sowas?
Ah, ja, weil Taschentücher immer gleich viel wiegen.
Das ist jetzt völlig falsch.
Ach so. Vielleicht kann man dort
vielleicht
etwas...
Ist das immer die gleiche Waage oder werden die Wagen getestet?
Ich habe eine Idee.
Ich glaube, es ist immer die gleiche.
Ich habe eine Idee.
Jetzt.
Da wird etwas ganz anderes gewogen.
Was
und
denn?
Die Papier... Lass mich doch erstmal ausreden. Und die Papier... Taschentücher liegen aus Hygienegründen auf der Waage. Es geht gar nicht um die Taschentücher, sondern die werden auf die Waage gelegt, um dann was weiß ich, Speisen, Schokolade und damit sie das nicht immer wieder putzt.
Keine Speisen, keine Schokolade.
Was?
Keine Speisen.
Hat gar nichts damit zu tun.
Richtig.
Danke.
Ja. Eisenbahnknotenpunkt. Natürlich, Eisenbahnknotenpunkt. Dort treffen sich die wichtigen IC- und ICE-Linien zwischen Ruhrgebiet und Berlin und Nord und Süd. Und wir alle wissen, dass...
In Hannover,
ja, natürlich, genau. Ist ein Riesenbahnhof. Und dort stehen ja Tag aus, Tag ein Leute und winken mit Taschentüchern.
Ich glaube, der Trennungsschmerz wird gemessen in den Tränen,
die... Das ist Begrüßungs- und Abschiedsgewicht wird gemessen.
Mitleid erfassen, endlich.
Richtig, ob sich das Gewicht ändert nach zweiminütigem Winken. Und das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr, weil sich die Erde ja dreht.
Ich glaube, wir verstricken uns in Wirrnis, kann das sein?
Haben wir denn den Eindruck, dass in Hannover eine Papiertaschentuchfabrik ansässig ist?
Natürlich, Continental.
Ist das nicht eine Reifenfirma?
Jetzt, wo du sagst.
Aber die Frage ist natürlich, waren wir mit irgendwas schon in der Nähe, dass in dem Taschentuch Sachen gefangen sind?
In Hannover gibt es Kekse,
dass in dem Taschentuch Dinge gefangen sind, also die dann gewogen werden.
Ja.
Mit Vorher-Nachher-Messung.
Ja.
Feuchtigkeit.
So. Wie wäre es denn mit Luftpartikeln? Er hat es wieder vergessen.
Keine Luft.
Keine Luftfeuchtigkeit. Wasserfeuchtigkeit.
Bakterien.
Krankheitserreger.
Also Hautabschürfungen, da werden so Strichtests im Gesicht gemacht, Schminke.
Schnupfen, die werden vorher zugeschnupft, die Tempos.
Ja.
Ja, so. Ja und die schnupfen. Und dann gucken die.
Die schnupfen.
Das muss jetzt der Arzt beantworten.
Es wird die schnupfen.
Sie haben gesagt unbenutzt, stimmt.
Am Anfang werden sie unbenutzt gewogen, das ist richtig.
Dann schnäuzt jemand rein, unterschiedliche Krankheitserreger, also zum Beispiel ein allergischer Schnupfen oder ein richtig kranker, rotzgelber
Schnupfen. Der Heuschnupfen ist eine Allergiemessung.
Eine was?
Eine Allergiemessung.
Für die Allergiemessung. Also du kannst sozusagen die Intensität der...
In Hannover gibt es das Fraunhofer Institut für experimentelle Medizin. Dort werden neue Medikamente gegen Heuschnupfen getestet. Ja. Richtige Antwort.
Ja. Oh.
Ich kann es euch zeigen. Ich kann es euch zeigen.
Hast du vor oder nach dem Experiment das?
Die Versuchspersonen mit Heuschnupfen erhalten pro Stunde eine Packung Papiertaschentücher. Diese Packung steckt in einem Plastikbeutel.
Damit man damit auch fliegen kann.
Ja. Und wird auf zwei Stellen hinterm Komma genau gewogen. Vorher. Ja. Dann verbringen die Versuchspersonen eine Stunde in einem geschlossenen Raum und putzen sich so oft die Nase, wie sie müssen. Ja. Anschließend werden die benutzten und die unbenutzten Taschentücher in die Plastiktüte gesteckt und erneut gewogen. Und so stellt man fest, wie viel Nasensekret die Versuchsperson geschneuzt hat. Ja. In einem zweiten Schritt wird das Medikament verabreicht, der Versuch wird wiederholt, die vollgestiften und übrig gebliebenen unbenutzten Taschentücher werden wiedergewogen. Dann kann man sagen, ob die Versuchsperson messbar weniger Nasensekret fabriziert als vorher. Das würde eventuell dafür sprechen, dass das Medikament wirkt. Mhm. Und deswegen diese ganze Wiegerei. Ja. Also ich finde das, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ihr das rauskriegt, hätte ich wirklich nicht gedacht, mein lieber Mann. Ich bin sehr begeistert. Ralf, es tut mir wahnsinnig leid, wir haben es heute mit Intelligenzbestien zu tun. Ich kann es leider nicht ändern. Es gibt kein Geld. Schade. Aber jetzt vielleicht. Marcel Rauch wohnt in Iserlohn.
Iserlohn heißt das.
Iserlohn.
Ja. Schrecklich. Immer dieses aber Iserlohn. Ja.
Iserlohn.
Es ist schon schlimm genug, wenn man wie ich daherkommt. Aber
Mann. Viele wissen ja gar nicht, dass es ein Ort ist. Viele denken, es ist eine Forderung der Gewerkschaft. Iserlohn für alle so.
Ja. Also,
dein Parktheater ist ausverkauft. Sei glücklich.
Marcel Rauch, auch aus Iserlohn, heißt auch noch so, wie das, was er jetzt wissen will. Er möchte wissen, was ist eine Rauchpeitsche?
Die Rauchpeitsche?
Ja.
Meteorologie.
Ja, oder wenn was aus dem Schornstein kommt.
Ja, genau.
Oder man kann der Wind
der
dagegen
Begung
weht.
Erkennen, wie stark der Wind ist. Wir haben es beide gelöst. Super,
nein,
mit allen uns.
Aber wir sind noch nicht da.
Spricht vielleicht der Feuerwehrmann von der...
Steigerät für die Feuerwehr.
Wie sieht das aus?
Naja.
Wenn es rauch... So. Was macht der Feuerwehrmann? Der peitscht den Rauch aus, oder was?
Ja,
ich glaube, es ist eine Spielart.
Wenn Rauch entsteht... Rauch muss man ersticken und das macht man mit einer Rauchpeitsche. Ich behaupte das einfach mal so. Wahrscheinlich ist es richtig.
Ich glaube, es ist eine Spielart des sadomasochistischen Neigungswinkels unter Schornsteinfeger.
Was?
Ja, ich möchte in dieser jugendfreien Sendung nicht in Details mich verlieren. Aber Antwort ist falsch.
Windkanal. Im Windkanal wird das Objekt, um das es geht, ob es aerodynamisch ist, in den Wind reingesteckt. Man kann jetzt aber am Wind ja selber nicht erkennen, wie der Wind abgelenkt wird und wie aerodynamisch das Ganze ist. Darum wird dem Wind Rauch beigemischt, Trockeneis. Und das nennt man die Rauchpeitsche.
Wie wär's denn mit dem Räuchern? Wie wär's denn mit dem Räuchern von Schinken? Vielleicht peitscht man die Würste oder die Schinkenfleischstücke in der Rauchkammer, damit der Duft des Rauches da besser einziehen kann und den Geschmack des Räucherns besser annehmen kann.
Ich glaube, es ist eine Spielart des katholischen Glaubens in Amerika, wo alles schneller gehen muss. Die haben nicht mehr die Geduld für den Weihrauch, die machen das mit der Rauchpeitsche.
Ja. Ja. Der Drive-in-Gottesdienst.
Die alte Pointe auch nicht mehr machen, wenn der Priester dann mit dem und die Tote sagt, ach, Schwester, dein Handtäschchen brennt.
Ich glaube, dass die Rauchpeitsche ist eine Eckkneipe in Bremerhaven. Seiboldstraße 12.
Aus Iserlohn, ja.
Ist die Rauchpeitsche vielleicht wirklich ganz platt eine Peitsche, die der Mann selber erfunden hat und auf diese Art und Weise versucht, an den Mann zu bringen?
Herr Rauch.
Ja, Herr Rauch.
Aus Iserlohn.
Aus Iserlohn.
In dem Falle nicht.
Die Rauchpeitsche, dann bin ich bei Vulkanismus. Ein Vulkan raucht und zwar schlagartig bricht aus einem Seitenarm des Vulkans peitschenartig Luftverwirbelung heraus, die die Schallmauer durchbricht und am Ende der Rauchsäule einen Knall erzeugt, der dazu führt, dass das Pferd schneller rennt.
Kann es sein? Vielleicht hat das gar nichts mit Rauch zu tun,
überhaupt nicht.
Mit Dampf oder ähnlichem Gequalme. Vielleicht ist es aus dem Kirschner Gewerbe. Das ist die Rauchware. Das ist
Gut. Was ist denn beim Kirschner Rauchware?
Die Rauchware, der Pelze sind Rauchwaren, nicht Tabak. Das ist ein Fehler. Wenn da Tabakwaren dran steht, dann gibt es Zigaretten. Wenn Rauchwaren dran steht,
ist dann Pelze. Ernst?
Das ist so. Ich kann es nicht ändern.
Ja, aber warum? Wo kommt denn Rauch her?
Das weiß der Teufel. Ich weiß ja auch nicht, was eine Rauchpeitsche ist. Aber vielleicht nähern
wir uns. Ja, aber wenn Rauch... Ja, wenn das Fälle sind, dann sind wir doch da.
Ein Gerät zur Behandlung.
Ja, ich weiß es ja nicht.
Dann sind wir doch da, um die Fälle zu trocknen.
Um die Bälle...
Nicht zu trocknen.
Nein.
Aber so gerne.
Nein, gar nicht.
Geschmeidig zu machen.
Bitte?
Das ist das Gesicht, das hat gar nichts damit zu tun.
Da haben Sie auch wieder recht.
Ja. Nein, immer wieder fällt man drauf rein.
Ist ja, obwohl der Bart, man könnte meinen, das ist jetzt...
Ich weiß es, Zahnarzt. Beim Zahnarzt, beziehungsweise speziell bei der präventiven Zahnreinigung, dort werden ja diese Plaques und die Belege, unter anderem die Rauchbelege, vom Zahn entfernt. Eine Neuentwicklung aus den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein kleiner Holzstiel, der mit einer ungefähr 1 Zentimeter langen Lederschnur versehen ist.
Ist die Zahnseide für Grobmotoriker, oder wie stellst du dir das vor?
Ja, genau, ist eine braune Zahnseide.
Ich habe zwei Theorien. Die eine ist, es ist vielleicht etwas in einem Kamin, um zu starke Rauchentwicklung zu unterdrücken. Und bei der anderen Theorie, da bin ich doch mal wieder im Insektenreich.
Ich würde mal auf das zurückgehen, Frau von Sinn, wo Sie schon mal waren.
Kamin. Wann, Herr Balder, wann? 1996? Nein, jetzt nicht in der Antwort, sondern in einer
viel...
In der jetzt? Nicht, Kamin?
Nee, nicht in der.
Schinken, Rauchkammer, ne? Da haben Sie nämlich eben schon so wissend geguckt. Das habe ich geahnt.
Wie habe ich geguckt?
Ist das ja, so im Sinne von, oh, die dicke Tante kommt gleich drauf.
Das ist eine Wurst. Das ist so ein langer Streifen Schinkenspeck, einfach aus dem Bauch des Essbahntieres.
Es ist kein Schinken.
Es ist eine Wurst.
Es ist eine Wurst.
Wie
sieht die aus?
Die ist sehr lang.
Und sehr dünn und geht oben so dünn zu. Dicker als oben.
Nee, die ist einfach nur sehr lang und sehr dünn und kommt aus Bayern, Thüringen und Schwaben und ihr habt völlig recht. Eine Rauchpeitsche.
Ja. Oh ja, die sieht aber wirklich aus wie eine Peitsche.
Da geht die Serpel mal einen Schritt zurück, weil die nicht kennt.
Ja, geräuchert.
Das Ding jetzt mit Iserlohn zu tun? Überhaupt nichts.
Ne? Wird es nach Gramm verkauft oder nach Meter?
Keine Ahnung. Wird bis zu einem Meter lang und
Diätwaage gelegt.
Ja. Spezialität besonders verbreitet Bayern, Thüringen und Schwaben.
Gestern hat sich das bewegt.
Wie kann man sagen, unverdaut geschluckt werden und kommt genauso wieder raus? Ja. Sieht so ein bisschen aus, oder?
Marcel Rauch, es tut mir leid, aber...
Warum werden alkoholische Getränke immer rund gegeben und jetzt gibt es da was zu essen, dann ist es wieder weg.
Weil die Wurst... Haben die hier schon mal Alkohol bekommen? Haben
irgendwelche Schnäpse oder sowas?
Ja, aber Eureka, die Wurst ist zweimal so groß wie Sie. Wenn ich die Ihnen jetzt gebe, dann morgen früh noch nicht fertig mit dem Essen. Kriegen Sie später von mir.
Aber dann brauche ich Sie nicht schieben, dann können Sie einfach hinter mir herlaufen. Ich habe Sie dann noch in der Leine.
So, Christian Hofmann wohnt in Roth, das liegt in Bayern. Und Christian Hofmann möchte wissen, was ist ein Feuchttreiber?
Ein Feuchttreiber.
Ja.
Das ist nun wirklich ein Insekt, was sich in Feuchtgebieten rumtreibt.
Nee, es heißt Feuchtreiber, Entschuldigung, nicht Feuchtreiber. Feuchtreiber, sehe ich gerade. Es ist nur ein T. Ich habe gedacht, Feuchtreiber.
Feuchtreiber wäre auch Quatsch. In der Politur, Autowerkstatt, also in der Autoherstellung, da gibt es den Feuchtreiber, der die vollverzinkte Karosserie so sehr abtrocknet, nachdem es vorher feucht gewesen ist, dass der Lack haften bleibt.
Ich bin bei einer Streichholzschachtel. Wenn dieses Anschrappdingelchen feucht geworden ist, kann man dennoch ein Streichholz dran
reiben. Das ist Reibfläche.
Reibfläche, danke. Wenn die Reibfläche beim Camping...
Ein Anschrappdingelchen.
Ja, Manno.
Was ist ein Anschrappdingelchen, möchte Frau von Sünders-Gummersbach wissen.
Wenn die Reibfläche beim Camping nass wird und man kann dennoch ein Zündholz dran reiben und es illuminiert sich.
Wenn die Reibfläche nass wird, muss man sowieso immer aufpassen.
Ja, aber stimmt das jetzt?
Bei welchen Reibflächen sind Sie denn?
Beim Streichholz.
Wie ist das denn? Es gibt nicht nur Rauputz, es gibt auch Reibeputz. Und der
es gibt Reibekuchen.
Ja. Ah, gute Idee. Mensch, ich glaube, Sie haben die richtige Lösung.
Nö,
war falsch.
Lassen Sie es ruhig raus.
Ein Feuchtreiber ist die Frage, ne?
Feuchtreiber.
Ist ein Vogel.
Ja, glaube ich auch. Eine Dohle.
Eine was?
Eine Sumpfdohle.
Wie kommst du denn darauf?
Aber gibt es zwei Arten von diesen Reibern, mit denen man die Feuchtigkeit von Scheiben entfernt. Die gibt es nämlich einfach nur zum Abreiben, so abziehen, damit es danach trocken ist. Die gibt es aber auch mit einem davor gelagerten feuchten Tuch, damit erst feucht gereinigt und dann abgerieben wird. So, Herr Balder, jetzt ist Ihre Fantasie gefragt.
Ja, habe ich Sie verstanden.
Ich weiß, die Frage war zu schwer.
Wenn ich behaupte, ich gehe joggen zum Beispiel, und dann gehe ich aber eher nur spazieren, dann habe ich dann danach immer einen Feuchtreiber dabei, damit ich danach so verschwitzt aussehe, als wäre ich tatsächlich joggen gewesen. Ja.
Sehr gut. Ja. Ich bin schnell verneint, ob es eine Pflanze ist, wenn es kein Vogel ist. Ist es eine Pflanze?
Was für eine Pflanze?
Ja, eine Pflanze, die sich
irgendwo in feuchten... Watt. Eine Wattpflanze.
Eine Queller.
Ja, wie der Queller. Eine Wattpflanze, der Feuchtreiber. Wenn Sie von Westerland nach Sylt reisen, hätte ich bald gesagt. Das geht aber nicht.
Ich bin der Feuchtreiber, ist ein Frottierer.
Ja.
Also ein Mensch, der sich gerne an anderen reibt, sich aber bevorzugt im Schwimmbad seine Opfer sucht.
Wie soll das funktionieren?
Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, Herr Bach.
Schweine, Stichwort Schweine, natürlich. Ein Schwein suhlt sich ja gerne und schubbert sich dann auch sehr gerne am Zaunpfahl zum Beispiel. Haben Sie das schon mal gesehen?
Wer von beiden ist jetzt der Feuchtreiber?
Ja. Ja, das Schwein selber.
Waren wir schon in der Autowaschanlage? Da gibt's
ja,
eine...
ganz am Anfang.
Sorry.
Beim Fensterputzen waren wir auch schon.
Wir waren überall schon.
Bei Steinen, Gebirge?
Gibt es denn auch einen Trockentreiber? Das ist die Frage, wenn wir das wissen.
Keine Ahnung, ich glaube nie.
Gletscher? Was ist mit dem Gletscher? Also der durch die Gletscherzunge reibt am Boden. Und wenn jetzt eine größere Schotterschicht zwischen dem Gletscher und dem festen Erdreich ist, handelt es sich um einen Trockenreiber. Wenn aber jetzt das Eis direkt über den Fels fließt, ist es ein Feuchtreiber.
Wo?
Ein Gletscher.
In welchem?
Aletschgletscher. In der Schweiz.
Ein Feuchtreiber. Ist auch kein Brillen.
Ganz nah dran, merkst du es?
Ach, es ist auch.
Ah, beim Curling, Entschuldigung, beim Sport, da gibt es auch diese Leute.
Mit dem Besen.
Mit dem Feuchte sozusagen.
Nein, der muss trocken sein.
Ja, aber die machen auch das Eis ein bisschen warm mit dem Besen durch die Reibungsenergie, damit es ein bisschen feucht gerieben ist. Und damit
die machen es warm, aber nicht feucht.
Ja, aber dadurch, wenn Eis schmilzt, wird es feucht.
Ja, dann heißt es aber Wasser.
Ist es, aber das, also
ist das,
das war so nah dran, Herr Walder.
Nein. Das ist auch kein Brillentüchlein?
Nein, das ist ein Brillentüchlein. Ich sag's euch mal.
Ja, mach mal.
Der sogenannte Feuchtreiber ist eine spezielle Walze, die sich in einer Druckmaschine an einer anderen Walze reibt und für die gleichmäßige Verteilung von Flüssigkeit sorgt. Beim Drucken. Daher Feuchtreiber. Das hätte man aber wissen können.
Ja.
Also, wirklich. Christian Hofmann, 500 Euro für Sie.
Ja.
Also.
Da waren wir ja nur wirklich nah dran.
Interessante Frage von Angela Meinhardt aus Wünschendorf. Das liegt in Thüringen. Sie möchte wissen, was ist ein Krallenanschlag?
Ein Krallenhandschlag?
Krallenanschlag.
Anschlag?
Ja.
Ein Krallenanschlag.
Ein Krallenanschlag. Das sind Sekretärinnen mit zu langen Fingernägeln.
Falknerei, der Greifvogel nähert sich der lederbehandschuhten Hand des Falkners. Und der Moment, in dem das Tier zupackt, das ist der Krallenanschlag.
Nee, das nennt man Landung.
Und ich war bei der Dressur von Raubtieren. Gut. Die Tigerchen und Löwen in den Käfig, die dürfen ja auch nicht dem Dompteur mit der Kralle durchs Gesicht hauen. Und deswegen werden die vielleicht speziell in der Dressur dazu gebracht, dass sie die Krallen nicht ausfahren.
Ich bin bei der Form der Knöllchen, die sich in England schon lange verbreiten, aber auch in Deutschland moderner werden, dass man nämlich statt...
Was ist denn?
Nicht zu früh gefreut.
Das ist richtig.
Nein, diese,
das Wissen steckt in den Klamotten.
Macht,
du weißt das auch. Das ist richtig. Scheiße, das ist richtig.
Also der Krallenanschlag ist ein dieser heimtückische Manöver der Politessen, dass sie statt einen Zettel, dessen Geld eintreiben relativ mühsam ist, eine Kralle anschlagen am Rad, dass man nicht wegfahren kann.
Falsch.
Ach so. Doch nicht in den Klamotten. Der Krallenanschlag. Der Anschlag ist ja auch ein Zettel, der irgendwo hingemacht. Und ein Krallenanschlag ist ein Anschlag, wo nach einer Wohnung gesucht wird. Und unten werden die Telefonnummern krallenartig vorgeschnitten, damit man nur einzelne Krallenelemente davon entfernen muss.
Die werden krallenartig vorgeschnitten?
Ja, der Anschlag ist an einem Baum. Man sucht eine neue Wohnung, rufen Sie mich an. Dann sind da ganz viele Telefonnummern und dann hat man das im Vorfeld alles so vorgeschnitten, dass das wie eine Kralle aussieht, am Baum hängt.
Ich bin im internationalen Terrorismus, natürlich. Zum einen die Kralle, zwei Theorien. Die Kralle, die man auf die Straße legt, damit ein Auto, das drüber fährt, einen Platten hat.
Wie wäre die zweite?
Die Kralle, die man oben auf den wie sagt man denn, die stromführende, wie heißt denn das Ding? Diese Schnur.
Kabel.
Oberleitung.
Ja, richtig. Und wenn man da eine Kralle drüber legt, dann gibt es einen Kurzschluss. Und der
Zug, wie wär's denn, wenn wir bei Sport und Freizeit sind? Man kann doch auch zum Beispiel wahrscheinlich im Golf, heißt es vielleicht ein Anschlag. Und vielleicht ist das ein spezielles...
Da heißt es Abschlag.
Ja. Ich golfe ja nicht.
Aber beim Schwimmen gibt es den Anschlag.
Ich bin beim volkstümlichen Aberglauben. Man glaubt ja zum Beispiel, eine Hasenpfote bringt Glück. Mich hat das nie überzeugt, der Hase hatte vier davon, es hat ihm nicht so viel gebracht. Aber man hat... Ich finde das ja überzeugend, oder?
Ich habe nie drüber nachgedacht, aber es stimmt.
Aber man hat den Krallenanschlag verwendet, um ein Haus sozusagen gegen bösen Zauber zu schützen, indem eine Kralle eines Tieres, zum Beispiel eines Hasen oder einer Katze, direkt an der Tür angeschlagen wurde.
Wären wir also im mittelalterlichen Aberglauben?
Ja.
Ich würde das mal im Kopf behalten. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, was ist ein Krallenanschlag? Wir waren beim mittelalterlichen Aberglauben.
Wir haben beide verschiedene richtige Lösungen. Und die Zuschauer dürfen jetzt entscheiden, wer ist dafür, dass zuerst Wiegald seine Lösung vorschlägt? Warte ab. Bei mir werden Sie Bu rufen. Oder soll ich? Siehst du, bei dir ist mehr.
Männer, könnt ihr jetzt mal bitte eure Lösung vergessen?
Kann es nicht ganz simpel eine Baumaschine sein? Da gibt es die Kralle. Und wenn die Kralle das, was sie eben erfassen soll, was weiß ich, Stein oder anderes Material erfassen soll, der Moment, wo die eben dieses
Ding auf, das ist der Anschlag. Wenn die zum Beispiel Sand baggern, dann gibt es keinen Anschlag. Und sobald die Kralle einen Anschlag macht, dann ist es ein Zeichen, dass eine Bombe in dem Sand ist. Und dann muss der Baggerführer sofort aufhören.
Beim kleinen Anschlag ist ein Alarmzeichen. Ich spreche hier nicht von einer Baggerschaufel. Ich spreche ja von einer... Man spricht da von einer Kralle.
Was? Wo denn jetzt genau?
Beim Räumen.
Was räumt man denn?
Räumen? Wohnungen.
Nein.
Hasentiefbau würde doch auch reichen, das stimmt doch nicht, Herr Balder.
Das habe ich ja noch nicht gesagt.
Ja, aber dann sagen Sie es doch jetzt einfach, damit der Türkechen reden kann.
Ich höre nur immer Geräusche, ich sehe das gar nicht.
Ich will ja auch den Wiegald hören, was er, der hat schon erzählt, der dauert also so lange, er hat schon zwei Vorschläge.
Was ist denn jetzt?
Die vermehren sich bei ihm, das ist Zellteilung, diese Ideen.
1992, Olympiade in Barcelona, Franzi von Almsick kriegt die Silbermedaille. Warum nicht Gold? Weil sie ihr Rennen mit einem Krallenanschlag beendete. Wenn der Schwimmer mit völlig ausgestreckten Fingern anschlägt, dann hat er die Chance zu gewinnen. Wenn aber, wie sie es gemacht hat, die Finger so eine leichte, gichtartige Krümmung haben, mangelnde Konzentration im entscheidenden Moment, dann gibt es eben nur aber die Silbermedaille.
Das bringt mich auf die Idee, wenn so Erdnüsse im Hotel sind, auf so einer Schale an der Bar, da gibt es den Krallenanschlag, mit dem man, sagen, mit einem Mal alle gleichzeitig für sich bunkern kann. Das ist der Krallenanschlag. Und das auch kennen wir beide. Ja.
Jetzt du, lösen. Er hat doch noch eine zweite. Gab es nicht noch eine
so,
zweite?
Gicht, ja. Wie ist das denn bei Gicht? Da hat man ja auch verkrümmte Finger, die wie eine Kralle wirken können.
Nee. Bei Gicht, da wird Wasser von einer Welle weggeweht.
Ach so, ja, okay.
Manchmal nimmst du doch, ja.
Meine Idee ist, es gibt auch noch den Anschlag bei Instrumenten, beim Klavier. Vielleicht ist der Krallenanschlag...
Sehr gut, wenn man Gitarre. Immer, nee, bei der Gitarre, das ist sehr gut.
Ja, aber so ganz schlecht. Gang, oder sowas. Oder man, es kommt Blut aus den Tasten, weil man mit den Krallen... Oder weil
ich würde mal in der Musik bleiben.
Ich Klavier?
Dann kriegt Angela Geld.
Ach so.
Für wen bist du eigentlich, Hugo?
Ich bin für niemanden. Ich höre mir das alles an.
Dann bin ich bei Garten und
sonst können wir auch
bei
Garten einen Krallenanschlag machen und ihm einfach mal die Augen aus.
Die Gartenkralle. Die Gartenkralle hat entweder einen Teil der Gartenkralle, bezeichnen wir als Krallenanschlag, oder aber es ist genau die Verletzung des Ehemanns, der sagen will, da nicht, wenn sie schon ausgeholt hat. Also.
Morsegerät. Beim Morsegerät, da ist ja auch so eine Art Haken unten dort, wo der Kontakt hergestellt wird. Wenn man drauf drückt,
Technik, genau.
Da spricht der Fachmann vom Krallenanschlag.
Im Garten sind wir nicht.
Nee, aber beim Morsegerät.
Wald, Baum, Wir sind bei Baumpflegern. Der Krallenanschlag. Es gibt doch so Baumklettergeräte, mit denen man sich so gitzigang, so richtig cool in die Borke. Dann kommt sich der Baumpfleger wie ein Jäger vor, weil er dem Baum Verletzungen zuführt. Etwas, was man nicht macht, wenn man Bäume hinaufklettert. Und der Krallenanschlag ist die Stelle, wo die Kralle, mit der man den Baum hinaufklettert. Mit der man den Baum hinaufklettert. Ich bin schon Bäume hinaufgeklettert. Da haben die Bäume gesagt, geh weg. Aber ich hab's trotzdem getan. Und wo die Kralle angesetzt wird, damit der Baumpfleger hinauf kann. Und jetzt...
Ich weiß noch was.
Wie war der Anfang jetzt?
Baumpfleger.
Falsch.
Plakate.
Kletterer, Bergsteiger.
Baum ist nicht schlecht.
Plakate werden auch an Bäume angeklebt, mit Hilfe einer speziellen Anschlagstechnik.
Nein! Geht es darum, wie man gefällte Bäume aus Wäldern raustransportiert?
Nein. Was?
Der Bär! Der Bär reibt seine Krallen
an dem armen Baum, obwohl ihm das wehtut, Bären, ich sage es euch. Und der Jäger erkennt am Krallenanschlag...
Baum ist schön.
Beim Fällen des Baumes wird auf der einen Seite eine kleine Kerbe gemacht und auf der anderen Seite
gesetzt.
Okay.
Also es werden
so, wie heißt das Wort, was wir suchen?
Krallenanschlag.
Krallenanschlag.
Oder Diätwaage, ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist der, und zwar werden bestimmte Markierungen an Bäumen
gemessen,
gemacht.
Ja?
Markierungen
Nein,
an Bäumen.
Nein.
Damit man, also
nein,
bei
Fällen. Es geht um das Festhalten des Baumstammes, um ihn dann zu fällen.
Seine werden befestigt.
Wenn ich das jetzt so sage, ja, seid auf der falschen Fährte, darum geht es an sich nicht. Also es geht nicht um das Festhalten des Baumes.
Sondern die Richtung, es geht um das Festhalten des Mannes, der da hochklettert.
Auch nicht des Mannes.
Aber des Seiles. Oder was muss man?
Wieso? Soll sie einen aufhängen oder was?
Nein, aber man muss den Baum beim Fällen in eine bestimmte Richtung ziehen, damit man die vorher bestimmen
der
kann.
Krallenanzeige, Säge, Motorsäge. Es geht um das
Sägeblatt.
Festhalten der Motorsäge, damit, weil die sehr schwer ist, damit der Mensch, der mit der Motorsäge arbeitet, die das ganze Gewicht nicht selber tragen
Und die Säge
muss.
Wird?
An einem
Anschlag.
An einer Kralle. Ihr seid dran, Männer.
Also, sie wird doppelt. Moment, Motorsäge, ich habe eine. Sie wird doppelt betrieben. Also mit der rechten Hand musst du einen Hebel ziehen und mit der linken auch. Wenn du einen Griff loslässt, dann hört sie sofort auf zu sägen.
Das ist ein Krallenanschlag.
Eine Sicherung der Kettensäge. Eine Kettensägensicherung, dass sie nicht von alleine weiterläuft. Also zum Beispiel in Urlaub geht. Was?
Nein, nicht, dass sie nicht von alleine weiterläuft.
Der Moment, in dem sie
nicht weiterfallen kann.
Frau von Sehn hat gesagt, die Säge ist sehr schwer.
Ja.
Das ist nur, mittlerweile ist er nur ganz einfach. Ist
das, also da steht jetzt der Holzfäller
da steht
mit der
Holzfäller.
Schweren Motorsäge. So. Und die Säge selber...
Die setzt jetzt auf einen Bock...
Nein, die Säge selber ist befestigt an einem Seil, damit er, wenn er irgendwie abrutscht, die Motorsäge ihm nicht um die Ohren fliegt.
Nein.
Und die Kralle ist im Baum und das andere Ende an der Säge, damit das nicht so unfällt.
Und das Gewicht der Säge. Die Kralle zieht die Säge also durch.
Es ist viel einfacher, aber ich lasse es trotzdem so gelten. Okay. Ja, muss ich ja. Muss ich ja so gelten. Gucken Sie mal, Profimotorsägen sind ganz große, schwere Maschinen. Um so ein Ungetüm sicher am Baumstamm ansetzen zu können, besitzt die Säge in der Nähe des Griffs einen Metallbügel mit spitzen Eisenzähnen. Die verkrallen sich im Stamm.
Habe ich gesagt?
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe gesagt, die Kralle wird da durchgezogen.
Und geben der Säge halt, da ist weder ein Seil noch sonst etwas.
Die Frage
das ist einfach nur.
Eine Handsäge oder geht es um die große Maschine?
Es geht um eine große Motorsäge.
Ja,
verstehen Sie, was ich meine?
Ich glaube, so habe ich es aber nicht gesagt, Herr Balder.
Das ist der Krallenanschlag, wenn die da reinkommt.
Wenn die fast, dann
was ich jetzt nicht verstehe, ist, ich habe es, glaube ich, noch nicht verstanden. Sie haben kein Foto dabei, ne?
Nee, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die Kralle an der Säge ist und wo das denn in den Baum ist.
Es ist richtig. Du hast gewonnen.
Also, du hast gewonnen.
I'm a lumberjack and I'm okay.
Also die Säge wird praktisch in den Baum gekrallt, damit sie sich nicht selbstständig macht und der arme Mensch nicht von
und
dieser
sehen
ganzen...
Sehen Sie, was ich eben nicht verstehe, ist, wenn du eine Säge hast und die Säge wird in den Baum verkrallt, die Säge hat doch das Blatt, was den Stamm sägen muss. Was ich nicht verstehe, ist, wenn die Kralle an der Säge in den Baum ist, wo sägt dann das Säge?
Das ist ja beweglich.
Ich glaube, du haust es oben rein und dann ist das eine bewegliche Verbindung und dann kann die Säge sozusagen...
Können Sie sich das vorstellen? Aber das haben Sie ja sich gar nicht gesagt, ne?
Nee, ne?
Stell dir sowas vor.
Ich würde auch 500 Euro verteilen.
Ja, meinen Sie?
Ja.
Ja, ehrlich?
Ja.
Gut. Angela, 500 Euro, so hat sie es nicht gesagt. Ich meine, also ich hätte das ja schon so gelten lassen, weil es war ja schon richtig, überhaupt, dass ihr auf Motorsäge gekommen seid mit meiner Hilfe, war ja schon eine klasse Leistung.
Mit Ihrer Hilfe eben. Das ist gut, wenn das Geld rausgeht, Herr Balder.
Finden Sie?
Ja.
Letzte Frage.
Nee.
Ach so.
Doch, weil kommt daher eigentlich dieses Sprichwort, sich sägen bringt Regen, wenn sich das Klima verändert, nachdem alles abgeholzt ist? Ich glaube ja. Ich wollte mal ein bisschen kritischen, umweltpolitischen Beitrag hier
kommt
lassen.
Kommt überhaupt nicht an, merkst du
das? Heißt das
nee,
nicht,
das schneiden wir raus.
Das heißt auch, sich Regen bringt Segen.
Wenn Sie von Dr. Ecker von Hirschhausen was Intelligentes lesen wollen.
Was Intelligentes.
Kann ich Ihnen dieses Buch empfehlen, Glück kommt selten allein. Dr. Med, du bist ja Dr. Med, ne?
Kurze Frage zu dem Schwein.
Ja. Zu dem hier?
Was ist aus dem geworden?
Ja.
Ist das die Wurst, die wir gerade gesehen haben?
Das ist nicht die Rauchpeitsche. Dem geht es sehr gut. Und die Geschichte von diesem Foto ist tatsächlich lustig, weil Glück kommt selten allein. Die Idee war, ich jage dem Glück nach. Und der Fotograf sollte das Schwein sozusagen vorne und ich hinterher. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann waren das Schwein und ich so müde, dass wir uns beide nebeneinander ins Gras gelegt haben. Und so ist das Bild entstanden. Dem Schwein geht es immer noch blendend.
Dem Schwein geht es blendend, Gott sei Dank. So, meine Damen und Herren, Ihnen geht es auch blendend. Wenn Sie uns Fragen einschicken, dann kann es Ihnen blendend gehen. Dann können Sie unter Umständen 500 Euro bekommen. Genial daneben 50616 unsere Postadresse. 01378 10F20 unsere Telefonnummer, wenn Sie anrufen möchten. Und unsere E-Mail-Adresse fragen@genialdaneben.de. Schicken Sie eine, schicken Sie 5, 20, 100, ganz egal. Bedanke mich bei euch. Wir sehen uns wieder am nächsten Wochenende. Bis dann. Tschüss.